Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince-Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first, we like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up, we got a brand new beat.
Nicht im Ernst.
Oh ja, es ist eine großartige Zeit.
Ich habe mir den gesamten Text heute nochmal durchgelesen. Ich kenne ihn auswendig und ich habe genau eine Zeile rot unterstrichen. I'm blinded by the daisies in your yard.
So, ich brauche jetzt sofort jemanden zum Schmusen. Also braucht man nicht drüber reden, oder?
Oh ja, da muss man drüber reden.
Liebe Silvi, die Aussage über Michael Jackson ist eine rein private von Christian und ist nicht die offizielle Meinung dieses Podcasts. Vielen Dank. Grüß euch und willkommen, falsch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge.
Wir sind Gerald und Martina und freuen uns, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
Der Titel der heutigen Folge lautet Around the World in a Day, Seite A.
Wir sprechen heute über das 7. Studioalbum von Prince und wir freuen uns, auch heute wieder einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, aber bevor wir in das Gespräch mit dem Christian einsteigen, noch ganz kurz ein bisschen Feedback. Die Martina war ja leider auf Urlaub, währenddem dieses wunderbare Screening von Sign of the Times stattgefunden hat. Und ja, es war wirklich schade, dass du nicht da warst.
Bitte kein Salz in meine Wunden. Ich versuche das an der Oberfläche zu behalten. Nicht zu tief in meine Gefühlswelt einsinken zu lassen.
Verstehe. Nein, aber ich bin mir sicher, es hätte dir gut gefallen. Und ich habe den Satz gehört.
No doubt.
Der mir sehr viel Freude gemacht hat, wie nämlich ein Typ zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich erkenne deine Stimme. Du bist der vom Podcast.
Cool. Ein Fan-Moment.
Ja, ein Fan-Moment. Und ja, mein emotionales Highlight war, du kennst die Geschichte, ich bin ja 2002 nach Minneapolis geflogen, mit einem Typen aus der Steiermark, der auch gesagt hat, ja, ich will da hin, aber keiner fährt mit mir. Und wie der dann vor mir gestanden ist. es war wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Abend und du hättest viel Freude gehabt.
Ich denke, abseits jetzt vom Film, aber allein schon in einem Raum mit vielen Prince-Fans oder Interessierten zu sein, das ist allein ja schon was ganz selten passiert, ja.
Genau.
Da muss man also ja wirklich eher zur Celebration fahren. Apropos Celebration.
Ja, also wer meine Videos gesehen hat, mein Label für die Celebration 2026 ist fertig. Es gibt auch schon erste Pläne, möglicherweise mit mehreren Personen ein Haus zu mieten und gemeinsam so, ja, weiß ich nicht, gemeinsam in einem Haus die Celebration zu feiern. Und ich glaube, ja, Wenn du fährst, fahre ich hundertprozentig und dieses Mal, glaube ich, sollte man es tun.
Ich glaube auch, weil es ist ein bisschen ein Gefühl von now or never.
Genau, so ist es.
Ja, zu den News. Einmal gibt es ein Announcement für die, die im Oktober vielleicht noch nach Minneapolis fliegen. Genau. Das Prince Musical feiert Premiere am 16. Oktober im State Theater. Und läuft bis 16. November und danach, ich hätte jetzt noch kein Datum gesehen, danach soll es dann an den Broadway gehen. Es gibt eine Webseite, purplerainbroadway.com, glaube ich.
Mhm, genau.
Dort ist nicht allzu viel zu sehen drauf, also es gibt da jetzt keine Sneak Previews, irgendwelche Videos oder sowas, aber es gibt den Cast, also alle Fotos von allen, die da mit dabei sind, mit einer kleinen Biografie. Und ja, man kann sich zumindest mal die Fotos anschauen. Prince, ich hätte jetzt gesagt, schaut eher ein bisschen aus wie Jimi Hendrix, aber
ja,
man muss sich von diesem Idealbild verabschieden, denke ich. Aber ich glaube, der Morris Day ist ganz gut getroffen.
Ja, hast du gesagt. Also ich glaube, Morris und Jerome sind meine, also wir haben hier nur ein Foto jeweils, aber die beiden nebeneinander, ich glaube, das könnte schon sehr lustig werden. Und der Chris Collins, der The Kid, also Prince spielt, natürlich, er sieht ihm nicht ähnlich, aber er hat, und ich habe so ein bisschen auf seiner Facebook-Seite geschaut, er hat schon eine Ausstrahlung, eine interessante Ausstrahlung. Also ich glaube, das könnte sehr gut werden. Und das kleine Video, das es da im Internet gibt, wo er gemeinsam mit Rachel Webb, die Apollonia spielt, Take Me With You singen, ist auch sehr lieb gemacht. Und ich glaube, das könnte schon was werden.
Apropos Apollonia.
Apropos Apollonia. Wir wollen es nicht zu breit treten, aber es gibt scheinbar irgendeine Klage von Apollonia gegen den Estate. Es geht wieder um Namensrechte. Sie wollte scheinbar diesen Namen schützen lassen und dagegen hatte scheinbar der Estate was. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass es gerade vor der Premiere des Purple Rain Musicals passiert. Ja, also, okay.
Noch ein News.
Ja.
Ein Deluxe-News, naja.
Ja.
Dass wir halt drüber geredet haben.
Dass wir drüber geredet haben. Ja, normalerweise liefert uns der Estate ja Material für eine der Herbstfolgen, wo wir dann Sachen wie diese Sign on the Times Deluxe, Super Deluxe besprechen können. Dieses Jahr werden wir, glaube ich, nichts zu diesem Thema machen, denn es erscheint zwar ein Remaster von Around the World in a Day, wieder mit den ganzen Remixes, also diese ganzen schönen Maxi-Versionen, 21 Minuten America und so weiter. Aber es ist halt nichts Neues drauf. Oh ja, For the Tears in Your Eyes in zwei Versionen. Ja, hatten wir auch schon. Aber ja, es gibt sie und vielleicht kleine Einschaltung in privater Sache. Ich habe am letzten Sonntag ein Video veröffentlicht, wo ich versucht habe, die Around the World in a Day Deluxe zu vergleichen mit einer Super Deluxe, die gerade am Sammlermarkt verfügbar ist. Und ich war selbst überrascht über das Ergebnis, aber das Video dauert nur 12 Minuten, also wer da mehr sehen will, einfach auf meinen YouTube-Channel und reinschauen.
Genau. Genau. So, aber jetzt geht's los.
Genau.
One, two, three, four. Hallo Christian, wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat und du Gast in unserem Podcast bist. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, jede neue Stimme. Und für alle, die dich nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen? Sag vielleicht auch so ein bisschen dazu, warum bist du Prince-Fan, seit wann? Ja, alles, was dir so wichtig ist, dass die Leute über dich erfahren sollten, bevor es losgeht mit der Albumbesprechung.
Ja, hallo Martina, hallo Gerald.
Grüß dich.
Es ist mir eine große Ehre, bei euch dabei zu sein. Akustisch kennen wir uns schon seit langem in der Zwischenzeit. Ihr macht das ja schon inzwischen einige Zeit. Ich habe praktisch alle Folgen sehr, sehr gebannt verfolgt. Gerhard Würz erkennen uns auch inzwischen schon persönlich vom Stammtisch. Ja, wie in der Einleitung gesagt, ich bin der Christian, mache auch den Stammtisch, wo wir uns schon kennengelernt haben in meinem Café, Göttlich und Freud. Und wir haben da jedes Monat eigentlich eine sehr, sehr nette und private Zusammenkunft von Freunden und Gleichgesinnten, wo nicht immer nur Prince das erste Thema ist. Also inzwischen sind da auch schon abseits natürlich, aber auch im Stammtisch selber Bekanntschaften, Freundschaften entstanden, neue Leute haben sich gefunden und wir haben da eigentlich immer eine recht nette Zeit miteinander.
Das stimmt.
Zum Thema Prince selber, also wann das bei mir angefangen hat, ich kann ja diesen Wahnsinn relativ klar datieren, das war irgendeine Doku im ORF-Jugendprogramm am Samstagnachmittag, ein Vergleich Michael Jackson Prince und es war das I Would Die For You Video, wo der Prince sich mit den Armen um den Kopf, den Körper und dann die Hüften und so weiter bewegt. Wir kennen das alles. Und dagegen war der Jackson eigentlich total blutlos und blutleer. Habe ich gesagt, nein, ich glaube, das taugt mir. Ich glaube, der ist besser. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann so sukzessive reingekippt oder relativ schnell reingekippt. Ich bin ja ein paar Jahre zu jung für einen echten Prince-Fan, der die ganze Genesis auch so auch miterlebt hat. Also mit 71 als Geburtsjahrgang war ich 13, 14 mit Purple Rain und Around the World in a Day. Das heißt, ich habe mir die nicht sofort gekauft, dass sie rausgekommen ist. Um gleich zum Thema zu kommen, ich habe mir die Around the World in a Day gekauft, schätzungsweise mit 15, 16, da bin ich dann ganz tief eingedrungen ins Thema. Also da kamen dann gleich zwei, drei Platten auf einmal. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich dann sehr schnell so im Thema drinnen war, dass ich also versucht habe, auch die Maxi-Singles zu finden und die Bootlegs zu finden, am Naschmarkt herumgelaufen von einem Schallplattentandler zum nächsten, um irgendwas zu bekommen. Und die Maxis von Around the World in a Day, die habe ich tatsächlich in London gekauft. Also ich war mit meinen Eltern auf Rundreise London-Paris gekoppelt und das war für mich als Jugendlicher natürlich extrem fad. Das Schöne waren aber die großen Schallplattenläden, wo du wirklich für einen Vinyl-Junkie, wie ich das damals war und immer noch bin, oder Musik-Junkie besser gesagt, einen Himmel vorgefunden hast. Das war nicht zu vergleichen mit Österreich. Also, dass es keinen Plattenladen in Österreich gab, der vergleichbar war. Und obwohl ich damals sehr, sehr viel gehört habe, das ging von Lou Reed über den Anfang von House von James Brown über Depeche Mode, alles Mögliche halt. Bei Prince war so die Geschichte, wo ich mich am meisten angesprochen gefühlt habe. Das war musikalisch von den Texten her und das war in der Phase genau wie die Faust aufs Auge. Das hat gepasst einfach.
Wenn du unter vorgehaltener Waffe ein Lieblingsalbum nennen müsstest, was wäre das?
Wäre vielleicht sogar Around the World in a Day.
Oh, cool. Na, dann bist du genau richtig jetzt. Genau richtig.
Also, ich bin tatsächlich lang beim Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir, oder für mich ist es die goldene Periode von Prince, von der 1999, vielleicht kontroverse zu Holbert Anno, aber 1999 bis zum Black Album, Love Sexy, das ist so die goldene Periode. Und das ist meine Periode. Da war ich jung, da war Prince auch immer so am Puls der Zeit. Da war er der Taktgeber im Pop, nicht unbedingt, aber in der modernen Musik mit seinen Shows, mit seiner Art Musik zu machen. Er war immer zu der Zeit Taktgeber. Und das war einfach die goldene Periode. Und jedes Album ist absolut großartig.
Das stimmt. Darf ich eine kleine Anmerkung in persönlicher Sache machen? Liebe Silvi, die Aussage über Michael Jackson ist eine rein private von Christian und ist nicht die offizielle Meinung dieses Podcasts. Vielen Dank.
Mich würde es noch
interessieren. Ich darf, Entschuldigung, ganz kurz nur ergänzen. Ich habe mich damals für eine Seite entschieden. Man musste sich damals für eine Seite entscheiden. Aber es war durchaus eine äußerst produktive und tolle Zeit von Michael und ich möchte einige Alben und einige Nummern überhaupt nicht missen. Ich habe das
Moment, wir sind ein Prince-Podcast.
Trotzdem auch mit dem Prince schätzte ihn und ab dem Tod hat er immer einen Jackson-Song bei der Tournee drinnen gehabt.
Also, stimmt, das muss man sagen. Ja.
Du, sag uns bitte noch, wo denn genau dein Kaffeehaus ist.
Unser Stammtisch ist immer bei mir im Café Göttlich und Freud. Das ist im 9. Bezirk in der Berggasse, direkt neben dem Freud-Museum.
Sehr gut.
Also Berggasse Nummer 17. Es gibt dann immer eine Einladung über Facebook. Wir freuen uns über jeden Hardcore-Fan, aber ich schreibe das auch in der Beschreibung. Auch angeheiratete Fans zum Beispiel sind willkommen. Also wir plaudern jetzt nicht nur über, also welche Seiten verwendet Prince auf seiner Gitarre, falls wir es wissen, sondern es gibt auch abseits davon nette persönliche Gespräche.
Schön. Okay, ja, wir beschäftigen uns heute ja mit einem sehr bunten Album, vor allem wenn man vom Cover ausgeht, aber dazu gibt es ja später noch mehr. Ich wollte ein bisschen zur Einstimmung für mich, als ich begonnen habe zu recherchieren und mir das anzuschauen, war meine erste Frage, ist es überhaupt möglich, in einem Tag rund um die Welt zu reisen? Around the World in a Day. Jetzt habe ich da ein bisschen mich reingesteigert und wollte euch das nicht vorenthalten. Also erstmal muss man wissen, der Erdumfang sind circa 40.000 Kilometer am Äquator. Wenn man jetzt nach Jules Verne geht, dann schafft man das in 80 Tagen, das wissen wir schon. Aber schafft man es auch in einem Tag? Mit einem Linienflugzeug ist der Rekord, der Weltrekord, bei unter 3 Tagen. Und da, wie misst man sowas? Man braucht so sogenannte Antipoden, also 2 Flughäfen, die geografisch gesehen exakt auf der anderen Seite der Erde liegen. Und warum erwähne ich das jetzt überhaupt? Weil natürlich da Auckland ins Spiel kommt. Auckland ist einer von so einem also einer dieser Antipoden. Auckland auf der einen Seite und im spanischen Andalusien gibt es einen Fuente del irgendwas, das auch ein Flughafen ist. Also das wäre so einmal um die Erde und der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 58 Stunden. Also um es in einem Tag zu schaffen, in 24 Stunden braucht man Geschwindigkeit, das kann sich jeder leicht ausrechnen, von ca. 1670 km/h. Das kann man mit herkömmlichen Transportmitteln nicht erreichen. Also man braucht ein Überschallflugzeug. Und damit ist die Antwort eindeutig und klar, ja, around the world in a day ist möglich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht einen Tag brauchen, um das Album zu besprechen. Aber ja, lasst uns losstarten.
Ja.
Was gibt's zum Album zu erzählen?
Also ich war ja damals in der glücklichen Situation, Around the World in a Day am Veröffentlichungsdatum oder vielleicht einen Tag später zu kaufen. Und ich habe mir am Anfang echt schwer getan. Und ich hätte nach Purple Rain wirklich etwas anderes erwartet. Und viel mehr noch, denn wie ich die ersten Takte vom Eröffnungssong gehört habe, habe ich mir gedacht, ist da Fehler beim Pressen passiert? Ist das irgendwie eine andere Platte? Und erst als ich dann zum ersten Mal die Prince-Stimme gehört habe, haben wir gedacht, ah, okay, das ist es dann jetzt, das neue Prince-Album, okay.
Mhm. Ja, aber es ist spannend, weil du bist der Einzige von uns dreien, der diesen Effekt wirklich hatte nach Purple Rain, weil wir haben sie erst später gekauft. Mhm. Und damit, ja, war das spannend.
Na, und am Anfang war es definitiv so, dass ich eher zu Purple Rain gegriffen habe als zu Around the World in a Day. Das ist dann wirklich erst so über die Zeit gekommen. Ja, und heute, ich spring gleich ins Heute, weil Christian hat schon verraten, sein Lieblingsalbum ist Around the World in a Day, was ich verstehen kann. Bei mir hat sich das auch sehr geändert und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auch nochmal sicherheitshalber mein Ranking der 80er Jahre Alben angeschaut und auch dort liegt Around the World in a Day sogar vor Purple Rain. Und ich glaube, das hat auch einen, weiß ich nicht, einfachen Grund, denn heute habe ich verstanden, was für ein vielschichtiger Künstler Prince vielleicht schon immer war. Und damals hat mich das aber noch ein bisschen überfordert. Und was ich aber heute so liebe an diesem Album, und eigentlich finde ich, ist der Titel falsch. Eigentlich müsste es heißen Geschichten aus 1001 Nacht. Ich kann es dann auch noch punktuell erklären. Aber jeder Song erzählt uns so seine eigene kleine Geschichte. Und ich liebe das, wenn das ein Künstler macht. Also nicht nur Prince. Und bei Around the World in a Day ist Prince nicht nur Musiker, Performer, Provokateur, Texter, Arrangeur, was auch immer, sondern auch einer, der uns in diese bunte Fantasiewelt entführt. Und ich habe ein vollkommen uninteressantes Trivia, aber ich fand es so auf den Punkt, dass ich mir dachte, vielleicht gefällt dir das, Martina. Mhm. Es gibt einen Schriftsteller, Miguel Gomez, und der hat 2016... zufälligerweise genau im Jahr 2016, die Geschichten aus 1001 Nacht in einer Trilogie verarbeitet. Und jetzt hört sich einmal die Titel der drei Bücher an. Das erste, der Ruhelose. Zweitens, der Verzweifelte. Und drittens, der Entzückte. Und ganz ehrlich, würde ich es jetzt nicht besser wissen, ich hätte gedacht, das wären Kapiteln seiner Karriere. Weil der Ruhelose, wenn man sich anschaut, immer wieder neue Sachen, immer wieder neue Plattenfirmen, neue Verträge, was auch immer. Mhm. Der Verzweifelte, wenn er nicht das machen könnte, was er wollen hat. Und der Entzückte war dann dieser freie Mensch, der seine Musik machen kann. Und wie gesagt, ein vollkommen uninteressantes Trivia, aber ich habe das gelesen und habe mir gedacht, na.
Nicht schlecht, ja. Kann man gut herleiten.
Na, es ist diese Andersartigkeit, die bei Around the World in a Day heraussticht. Wir kommen ja eh noch auf diese ganzen Geschichten zu sprechen, aber Man muss sich das klar machen, dass das Album prinzipiell in relativ kurzer Zeit aufgenommen wurde und prinzipiell während der Vorbereitung zur Tournee beziehungsweise während der Tournee.
Genau.
Das heißt, dass heutzutage, also dass ein Mensch, der damals Nummer eins war mit der LP, mit dem Film, mit dem Song selber auf eine Riesentournee geht, Zeit findet und Energie findet, Nummern zu schreiben und um sie auch zu produzieren, ist das eine. Und das ist allein schon mal großartig. Aber das andere ist eben dieses Mindset zu sagen, ich möchte wieder was Neues ausprobieren. Und wir ganz genau können wir ja nicht reinhören. Es gibt die einen Stimmen, die das sagen. Aber ich glaube, er wollte beweisen, dass er halt nicht nur der Purple Rain-Künstler ist, sondern eben auch ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Tiefe. Man merkt es bei manchen Songs wirklich emotional, aber auch musikalisch mehr Tiefe reinbringen. Er hat Wendy und Lisa mehr eingebunden, den Arrangements, sie durften die Streicherarrangements teilweise selber machen, das zeugt auch von einer gewissen Weiterentwicklung. Und da steht dieser Typ, der plötzlich in der Popwelt so wichtig ist wie Michael Jackson, der muss sich jetzt nicht mehr um den Vertrag anstellen, sondern muss sich nur beim Lift anstellen, die holen den Lift für ihn und solche Geschichten halt. Aber er ist halt immer noch der Musiker und er will was Eigenes, was auf die Beine stellen. Ne? Mhm. Und er hat eh darum gekämpft, wie es wird und es hat dann im Endeffekt auf Dauer funktioniert, weil er wurde ernst genommen. Finanziell hat es sich nicht so ausgezahlt. Es war von Anfang an von der Plattenfirma nicht der Liebling. Mhm. Beim Probehören ist er das Gesicht also eingeschlafen oder runtergerutscht sogar. Aber das war ihm wurscht und die Platte wurde genommen, sie wurde gekauft. Sei es nicht so großartig wie Purple Rain, aber er hat sein Profil geschärft.
Genau.
Ja, für mich ist das Album sicher eins der meistgehörten. Weil okay. Love Sexy war ja das erste, das ich gekauft habe und dann, klar, irgendwie Purple Rain, Around the World in a Day kam dann gleich danach und die sind halt ständig auf dem Plattenteller gelegen.
Mhm. Und ich möchte noch ein Zitat von Prince bringen, und zwar der gesagt hat, ich möchte kein Album machen, das wie die früheren ist, erklärte Prince, als er über sein Album Around the World in a Day sprach. Mhm. Wäre es nicht cool, seine Alben hintereinander abspielen zu können, ohne dass es langweilig wird? Ich weiß nicht, wie viele Leute alle ihre Alben nacheinander abspielen können, wobei jedes in eine andere Stadt reist.
Ja.
Sehr genau schön. Das ist die Geschichte, die ich vorhin versucht habe zu erklären mit Around the World in a Day und Purple Rain davor und auch meine Theorie mit den mit der goldenen Ära. Genauso war es.
Ja,
es ist eine definitiv. Reise und man kann die hintereinander abhören. Jedes klingt anders und jedes ist großartig.
Genau.
Aber ich glaube, wir sollten langsam tatsächlich mit der Albumbesprechung anfangen und in die erste Nummer eintauchen, Gerald.
Ja, und ein kleiner Gruß an einen lieben Freund, den Jens. Ich weiß, dass der Jens unseren Podcast hört und ich weiß auch, dass er jetzt nicht so der Riesen-Prince-Fan ist, der schon alles kennt. Und drum habe ich mir...
Noch nicht.
Aber drum habe ich mir genau den Anfang von Around the World in a Day rausgenommen, weil er kann jetzt erleben, wie es uns damals gegangen ist, wie wir zum ersten Mal diesen Song gehört haben.
Ton
und das
ab.
Ganze, genau, hört sich so an. Ja, und genau mit Around the World in a Day beginnt auch für mich so ein bisschen die Verbindung zu diesen Tausend und einer Nachtgeschichten. Denn der Song ist fast so ein bisschen wie ein Märchenerzähler, der uns die Tür zu einer anderen Welt öffnet. So wie bei Alice im Wunderland, wo wir aber nicht in einen Kaninchenbau abtauchen, sondern in ein musikalisches Abenteuer. Die Instrumente fallen am Anfang halt schon sehr auf. Oud, im Leben noch nicht gehört, der Booker davor auch noch nicht gehört. Dann gibt es auch sehr seltsam klingende Flöten, aber alles hat so einen Prince-Touch und das verschmilzt so zu diesem typischen Prince-Sound. Und Around the World in a Day ist der perfekte Opener für diese musikalische Weltreise. Die Lyrics, ich habe mal zwei, drei herausgesucht. Open your heart, open your mind, die allererste Zeile in dem Song. Und Prince hat es gleich am Anfang gesagt. Liebe Leute, das ist anders. Ihr habt das gerade gehört. Ihr müsst aber dafür euer Herz und euren Verstand öffnen. Nächstes Zitat. Täglich fährt ein Zug, der euch mitnimmt auf eine Reise durch unsere Zeit und alles, was ihr bezahlen müsst, ist ein Lachen. Und ich meine, ganz ehrlich, was für ein Bild. Und offensichtlich war ich damals einfach zu jung oder zu doof, um es zu verstehen. Dann gibt's noch diese Zeile, die ich auch sehr, sehr mag. Wenn du die Traurigkeit schon kennst, nimm meine Hand, ich zeig dir was. Ich glaube, ich kenne da einen besseren Weg. Und ich meine, viel poetischer kann man es eigentlich gar nicht sein. Letzter Ausflug in die Lyrics, bevor es zu lang wird. The Little One. Ich vermute mal, es wird Prince selbst sein. Will mit uns in unseren Geist reisen. Und wenn die Vergangenheit noch Red, White and Blue war, also eine klare Anspielung auf die US-Flagge, dann ist die Farbe der Leiter, die uns hinaufführt, jetzt Purple. Ich glaube, an der Stelle wissen wir jetzt noch nicht, wohin diese Leiter führen soll, aber sie wird in dieser Geschichte schon etabliert. Und Prince lädt uns ein, diese Leiter zu erklimmen. Textlich 10 von 10, perfekte Bildsprache, großartige Metaphern. Ein Song wie ein Märchenbuch mit Herz und Verstand. Christian?
Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich mag den Song auch sehr, 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 sehr außergewöhnlich, auch für Prince. Er ist ein perfekter Opener, auch mit diesem Text. Was ich total interessant finde bei der Nummer ist, dass sie ja eigentlich nicht ursprünglich von Prince selber stammt. Wir haben da Wendy und Lisa, und Wendy und Lisa hatten Brüder. Und einer von den beiden bekam vom Prince in der damaligen Phase Studiozeit geschenkt zum Geburtstag. Er durfte 2 Tage im Studio aufnehmen. Und was hat der Knabe, der David, glaube ich, war das, der Bruder von der Lisa? Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege.
Ich glaube, das war der Cellist, oder? War das der dann, der schon vorher bei Purple Rain Cello gespielt hat?
David Coleman, genau.
Ja.
Genau. Und der hat diese Zeit genutzt und hat diesen Track geschrieben. Allerdings mit anderen Lyrics. Der Prince war total begeistert. Und wir kommen dann gleich zum Song Paisley Park. Anscheinend hatte Prince während der Phase nach Purple Rain schon im Kopf, irgendwie ein neues Projekt zu machen. Und er dürfte da Paisley Park als Nummer auch schon ein bisschen im Kopf gehabt haben. Da gab es schon ein Gerüst und irgendwie Gedanken dazu. Aber Around the World in a Day hat ihm so getaugt, dass das quasi das Liedthema spirituell und auch musikalisch, genau, von den Instrumenten, vom Style her für das gesamte Album einfach wurde. Sie haben es dann in mehreren Fassungen aufgenommen. Es gibt auf The Work zum Beispiel einen berühmten Booklet, die eine oder andere Version, wer es nachhören möchte, unbedingt. Und die veröffentlichte ist wunderbar, da, und zu der hast du eh schon alles gesagt. Also, aber da muss man wirklich sagen, es war ursprünglich nicht eine Prince-Nummer, und der Gedanke, dass ein anderer ihn dazu gebracht hat, dieses Album so zu benennen und so ein Konzeptalbum mit diesem Titel und mit diesen Instrumenten und mit diesem Style zu machen, das ist zumindest einmal dann eine, für den Start eine gute Aussage für uns, ja.
Ja. Mir ist zum Text noch etwas eingefallen, eine Zeile, die ich mir markiert habe. Ganz am Ende des Songs: eine Regierung der Liebe und Musik, grenzenlos in ihrer einigenden Kraft.
Ja.
Für mich so ein Satz. Und auch der Song und generell das Album ist schon so ein alles ist gut. Ja. Natürlich geht's wie immer um die Liebe und um Gott aber es ist generell für mich so ein Wohlfühlalbum, wo ich einfach weiß, in der Welt, da ist alles, eigentlich alles gut.
Ah, schöner Gedanke.
Also zumindest 90% gut.
Okay.
Könnt ihr euch erinnern, den Song mal live gehört zu haben?
Ja, ihr habt das lustigerweise sogar im letzten Video erzählt.
Okay.
Ich habe Around the World in a Day live gehört bei einer Aftershow damals während der 21 Nights in London. Ich glaube, da war es der erste Song. Es hat natürlich anders geklungen, aber es war deutlich erkennbar, Around the World in a Day.
Also offenbar hat das auf der Parade-Tour logischerweise gespielt und in der Act-2-Tour soll es auch vorgekommen sein. Also zumindest Intro, das Intro.
Ja, okay.
Hätte ich herausgefunden. Gut, Ranking. Es geht los.
Ich lasse ihn Christian anfangen.
Fein.
Ja.
Ich finde diese Rankings ja total super. Und jetzt finde ich den Zettel nicht mit den Plätzen aufgenommen. Also ich bin ja prinzipiell ein Gegner von Rankings und es gibt ja dann noch immer wieder diese Geschichten, wer ist der beste Gitarrist und Sänger und ich weiß nicht was. Und jetzt haben wir da die besten Nummern und ich weiß nicht was. Also Plätzchen. Aber ich werde hier genötigt.
Ja.
Und ich habe im Vertrag, den ich unterschrieben habe, steht drinnen, dass er Ranking macht.
Ja, stimmt.
Genau, sonst gibt es Banane.
Und bei mir ist er auf Platz, ich ändere das jetzt noch, auf Platz 6.
Okay.
Okay.
Auf Platz 6. Er ist, also für mich, ich habe es eh schon gesagt, dass die ganze Platte leibernd ist und alle Nummern leibernd sind.
Ja.
Okay, alle.
Wir sagen es ja auch immer dazu, es ist eine Momentaufnahme und das kann sich in 2 Stunden schon wieder ändern, aber.
Ich spring auf dieses Argument gleich auf und erkläre ganz kurz, ganz am Anfang, mein Ranking. Mhm. Und ich bin selber überrascht, wie es ausgegangen ist. Ich schwöre es nicht gedacht. Mhm. Wenn ich diese 9 Songs auf Around the World in a Day in einer Skala von 1 schlechtester bis 10 bester einordnen müsste, wären alle, wirklich alle, bei Platz 9 oder 10. Also wir sprechen da von Nuancen, warum etwas höher oder tiefer ist.
Du sagst jetzt, 10 ist das Höchste hoffentlich.
Ja, natürlich. Ja.
Okay.
Habe ich das anders gesagt?
Nur zur Erklärung.
Sich kurz an.
Okay, nein, Entschuldigung. Also 1 schlechtestes, 10 bestes. Alle Songs sind zwischen 9 und 10. Und der Song Around the World in a Day ist für mich der Anfang dieser Reise. Und es kommen noch so viele spannende Stationen, dass er für mich logischerweise auch auf Platz 9 ist.
Oh.
Ich weiß, das ist schwierig, aber...
Okay, na danke für die Erklärung, weil sonst... gut. Bei mir ist auf Platz 5.
Okay.
Und mein Ranking ist sehr viel gut gesteuert. Also ich, bei welchem Song fühle ich mich am besten oder fühle ich das meiste, der ist bei mir auf 1. Und Around the World in a Day ist auf 5, weil da gibt es noch 4 davor, bei denen ich mich noch viel besser fühle als bei Around the World in a Day.
Schöne Begründung.
Du hast doch vorher erwähnt, 90% der Songs sind super und ich weiß ganz genau, welcher der Song ist, der die 10% darstellt. Und wir kommen später
ja,
dazu.
Ja. Das, da ganz sicher weißt du das, ja. Und wann der wieder bei dir auf Platz 1 ist, dann würde es mich auch nicht wundern. Okay, na gut. Wir gehen weiter. Wir spielen Musik und zwar geht's jetzt nicht in den Paisley Park, weil den gab's damals noch nicht.
Christian, fang an.
Ja, was soll ich dazu sagen? Großartiger Track, ist vor Nummer 6 irgendwo dann in meinem Ranking, ich nehme es gleich vorweg. was ich ja vorher schon gesagt habe, es gab da schon eine Paisley Park Version, ich glaube ohne Titel und ohne Text, bevor Prince Paisley Park dann tatsächlich geschrieben und aufgenommen hat. Das war eine Zeit lang der Projektname auch für den Nachfolger eben von Purple Rain, bis es dann Around the World in a Day wurde.
Okay.
Passt aber eben als zweite Nummer perfekt zu Around the World in a Day, nimmt das Thema auf und ist für mich so eine absolute Wohlfühlnummer. Du lehnst dich zurück, singst mit, so wie wir das jetzt alle gemacht haben, nickst mit und es ist ein positiver, schöner Text einfach. Das ist großartig und ich darf Prince zitieren, Paisley Park ist der Ort, den man in sich selbst finden sollte, wohin man gehen kann, wenn man allein ist. Es ist ein Gefühl, das jemand kennt, wenn er es bekommt. Das ist alles, was ich wirklich sagen kann. Also er hat das jetzt nicht großartig erklärt, weil es auch nicht notwendig ist. Du hörst den Song, du liest den Text und du hast eine Assoziation und es ist schön. Es ist einfach schön.
Genau.
Von den Instrumenten her und vom Sound her, vollkommen passend auch zum ganzen Album, zum ersten Track und großartig. Prince hat den Song im Übrigen ganz alleine gemacht, also das ist ein Unterschied zum ersten, den wir gehabt haben, zu Around the World in a Day. Also die Platte teilt sich ungefähr zur Hälfte auf. Eine Hälfte der Songs hat Prince ganz alleine gemacht. Und die andere Hälfte war wirklich Teamwork, so wie eben bei Around the World in a Day, wo sogar die Musik von fremden Leuten kam. Fremde Leute neue, unbekannte Instrumente gespielt haben. Recht interessant eigentlich von der Genesis her. Und aufgenommen hat er die Geschichte in einem damals von ihm verwendeten Lagerhaus, Flying Clouds Drive Warehouse. Das hat er tatsächlich auch als Paisley Park bezeichnet, weil Paisley Park als Studio gab es ja dann erst später.
Genau.
Aber er hat dieses Warehouse tatsächlich als Aufnahmeort mit Paisley Park genannt und seitdem ist dieser Begriff eigentlich in der Prince-Welt da. Hat er auch das Label dann gegründet, also die Scheiben ist rausgekommen, bei Warner Brothers Sublabel war Paisley Park. Und ich glaube, Gerhard, du kannst uns was über Paisley erzählen, oder? Weil wie kommt Prince eigentlich auf Paisley? Das habe ich mich lange Zeit gefragt und erst im Gespräch mit dir vor kurzem gingen mir die Lichter auf.
Echt? Ich muss, glaube ich, gerade passen. Ich habe, glaube ich, gerade überhaupt keine Idee, warum man so Paisley-mäßig...
Nein, Stichwort Paisley Underground.
Ah ja,
das nämlich kommt. Und das führt uns ja dann auch zu unserem Bandcamp-Song.
Genau, stimmt. Ja, es gab ein Projekt, das hat Paisley Underground geheißen. Wir haben auch drüber gesprochen. Ich habe mir es noch nicht angeschaut.
Okay, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt Prince zu Paisley? Was begeistert ihn dieses Muster oder gibt es irgendeinen anderen Hintergrund? Und anscheinend war es so, dass es in Kalifornien eine Musikszene gab, die in den 80er Jahren ein bisschen den 60er Jahren gehuldigt hat. Und diese Musikszene wurde Paisley Underground genannt. Das Stichwort fiel in irgendeinem Interview. Da waren aber Bands dabei, die Prince-related waren. Und darunter eben die Bangles zum Beispiel. Die Susan Hoffs hat der Prince sehr verehrt anscheinend. Und ihr dann nachher eben auch Manic Monday angeboten. Und dann gab es noch eine zweite Band, die dann Prince relativ schnell und Paisley Park unter seine Fittiche genommen hat, ihnen einen Vertrag angeboten hat. Die wurden dann nicht unbedingt großartig bekannt. Aber anscheinend gab es da so einen Connex und anscheinend hat dem Prince die Attitude der Leute gefallen oder auch die Musik gefallen. Wahrscheinlich beides, ja.
Ja, dieser Rückbesinnung auf die 60er Jahre und ich habe es nicht vorgehabt, aber viele Leute sagen ja, Around the World in a Day ist das Sgt. Pepper von Prince. Und das passt ja sehr gut in diese ganze Geschichte mit 60er Jahren und ein bisschen hippiehaft. Und wenn die Martina sagt, da ist alles schön, viele Sachen sind einfach fröhlich und nett und bunt, dann ist es natürlich die Hippie-Zeit und ja. Das passt natürlich perfekt zu den 60ern.
Die farbenfrohen Menschen, deren Haare auf einer Seite zurückgekämmt sind.
Genau.
Das Lächeln auf ihren Gesichtern, es zeugt von tiefem inneren Frieden. Und das ist genau, das ist viel gut, oder? Christian,
genau.
Der tiefe definitiv, innere Friede, das ist das, was wir ja gern haben und gern hätten.
Definitiv, ja. Und das ist, Paisley Park, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, war auch eine von den Single-Auskoppelungen, nur dass wir das nicht vergessen.
Ja, die erste, genau. Glaube ich, sogar, ja.
Weil ich es vorhin schon erwähnt habe, die Maxi-Singles waren damals eine Rarität und die waren immer sehr, sehr beliebt. Sie waren noch gut, also es waren ja keine Maxis zum Auflegen, sondern Prince hat einfach länger Musik gemacht und anders Musik gemacht. Und ich liebe die Paisley Park Maxi-Single mit einem schönen Heavy-Gitarre-Einstieg und danach geht es auch wirklich fett mit der Gitarre weiter. Und mit der schönsten B-Seite fast aller Zeiten, She's Always in My Hair, auch eine meiner Lieblingsnummern. Mhm. Entschuldigung, Martina, dass ich dich unterbrochen habe. Aber wir müssen es als Single auskoppeln.
Definitiv.
Und ich möchte auch sagen, dass diese Maxi so geil ist.
Ja, und es gibt auch ein Video, ein unveröffentlichtes dazu. Was sagt ihr zu dem?
Na, es gibt doch das, wo die Kinder am Spielplatz Ringelspiel fahren. Das ist ja veröffentlicht worden.
Ist es veröffentlicht worden?
Ja, ja. Da gab es damals, sogar auf MTV das Gerücht, der Prince würde vorkommen in dem Video. Und ich bin dann, glaube ich, 3 Stunden gesessen und habe Frame für Frame geschaut.
Na, ja. Also Prince and the Revolution kommen nicht vor in dem Video.
Genau.
Es ist ein bisschen ein, weiß ich nicht, Psychedelic-Video, kann man das so nennen. Also nicht schwer zu erraten, es geht um einen Park. Man sieht viele bunt gekleidete Menschen, hauptsächlich Kinder, Spielplatz, Rutsche, Ringelspiel, Karussell für unsere deutschen Zuhörerinnen. Man sieht auch das Mädchen auf der Wippe oder 2 Kinder auf der Seesaw, auf der Wippe. Und man sieht dann an die Kinder auch den Refrain singen. Eins finde ich witzig, da gibt es einen jungen Erwachsenen, würde ich sagen, der Basketball spielt und dribbelt und das dann so im Takt.
Ah.
Das finde ich ganz witzig irgendwie. Genau, dieser Ball ist dann genau im Takt. Sonst gibt es, glaube ich, zu dem Video nicht allzu viel zu sagen. Ja, kann man sich anschauen.
Ja, und Prince erzählt uns wieder eine Geschichte und so wie du schon richtig gesagt hast, das ist eine Geschichte, deren Ende damals wahrscheinlich nur Prince gekannt hat, nämlich es ist ja nichts anderes als Foreshadowing auf das, was er dann später mit Paisley Park im Studio wirklich realisiert hat. Ich habe lustigerweise Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist alles sehr clever kalkuliert und ich halte das für einen gewissen zynischen Zugang, weil natürlich sind Sätze wie Paisley Park is in your heart, immer natürlich verkauft sich das bis heute, aber dass das damals schon im Kopf war, dass das der Verkaufsslogan für T-Shirts im Jahr 2025 wird, das halte ich schon für sehr krude, diese Annahme. Ich mag auch diese Zeile, wir hätten einen lebenslangen Pachtvertrag mit Paisley Park, was ich mir auch sehr gut gefällt. Denn der Zutritt ist eigentlich ganz einfach. You only need to believe. Und ob sich dieser Glaube nun auf ihn bezieht, auf seine Musik oder etwas Höhergestelltes meint, da gibt Prince nichts vor. Das überlässt er uns, das zu interpretieren.
Ja, ich interpretiere es so, dass ich sage, ich glaube, dass es so einen Ort geben kann, wo wir alle lächeln und einen inneren Frieden haben.
Ich weiß nicht, ich habe gewisse kitschige Ader entdeckt, währenddem ich diese Platte gehört habe. Und meine letzte Kommentarzeile zu Paisley Park ist, was für ein Bild, nämlich dieser innere Frieden. Damals vielleicht auch nur eine Sehnsucht, aber auf jeden Fall ein Versprechen. Und ja,
wow.
Ich biege heute ein bisschen sehr seltsam ab.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Aber es passt ein bisschen zu dem Psychedelic. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, waren ein paar Schwammerl dabei in der Vorbereitung?
Ich glaube, ich bin eine Spur zu tief in diesem Around the World in a Day Rabbit Hole.
Okay.
Dann hole ich dich mit ein paar Facts vielleicht wieder raus.
Ja, sehr gern.
Wir müssen irgendwie die Kurve zurückfinden in die Seriosität. Oft hat das nicht gespielt, genauso wie Around the World in a Day. Also laut Setlist FM hat das nur 35 Mal in seiner Karriere gespielt. Primär war 85 einmal, dann so ab und zu bei den diversen Touren. Am öftesten, und das ist mir eigentlich da aufgefallen und finde ich auch bei anderen Nummern sehr, sehr stark, ich möchte es unbedingt anbringen, am öftesten bei der Piano Microphone Tour.
Ah, okay.
Da hat es 11 Mal gespielt und auch eben bei der Gala im Paisley Park. Und das zeigt für mich im Nachhinein, dass der Track einfach auch Bedeutung hat, wenn du dein ganzes Leben lang 36 Mal nur spielst und davon aber 11 Mal in deinem letzten Lebensjahr oder bei deinen letzten Konzerten, die so intim und persönlich sind, Und das betrifft einige Songs von dem Album. Und das zeigt auch, wenn wir das ganze Album besprechen, dass ihm das durchaus auch wichtig war. Und er durchaus auch, glaube ich, der Meinung war, ihm ist da was gelungen bei den Tracks. Das hat für ihn Wichtigkeit und Bestand auch nach 30 Jahren, 40 Jahren.
Das glaube ich auch, ja. Hast du die Liste gerade offen mit den Terminen, wann er es gespielt hat?
Nein.
Nein, schade, okay.
Nein. Ich weiß, es sind 11-mal Solo-Piano, das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, ich hatte während der Celebration 2002 hat es auf der Akustikgitarre, glaube ich, gespielt, Paisley Park, im Paisley Park.
Mhm. 2002 hat er es 10-mal gespielt auf der Tour. Das war das zweithäufigste Mal.
Genau.
Mhm. Ah ja, okay.
Wobei ich vertraue dem Setlist FM dann nicht so ganz, ja. Weil das ist jetzt nicht so wie vom Duane durch, also akademisch durchexerziert. Mhm. Sondern ein Fanprojekt, glaube ich. Aber zumindest daumen wir mal Pi, wir können da später bei Raspberry Beret sehen, passen die Zahlen eigentlich durchaus. Mhm.
Das Ranking.
Ranking?
Ja. schau, ja. Er gewöhnt sich dran.
Na, ich helfe euch raus mit dem Übergang. Ne? Ja. Also ich fange gleich mal an mit meinem Ranking. Ich dränge mich da jetzt vor. Aha. Und es hat sich heute verändert. Und zwar sage ich, dass Paisley Park für mich Nummer 2 ist. Aus zwei Gründen. Das erste ist diese fette Gitarre auf der Maxi und auch die Soundeffekte, die es da gibt. Ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Bitte hört euch das alle an. Es ist ein Traum. Und das zweite ist einfach, weil der Track die Stimmung vorgibt und mitgibt für die gesamte Chose. Und es ist ein wichtiger Track, ein schöner Track und hat eine geile Gitarre. Nummer 2, bitte.
Okay. Also bei mir kann sie nur aufwärts gehen, wenn Around the World in Idee Platz 9 ist. Und bei Paisley Park stecken auch sehr viel mehr Emotionen für mich drinnen, weil ich genauso dumm grinsend im Paisley Park gestanden bin und glaubt habe, es ist alles gut. Trotzdem nur auf Platz 8.
Boah.
Ich weiß.
Gut, ich bring's zu einem guten Abschluss. Bei mir ist es auf Platz 1.
Wirklich?
Oh.
Yes.
Okay.
Das ist sicherlich die Nummer, die ich am öftersten gehört habe auf dem Album.
Echt?
Ich liebe alle Lieder drauf, bis auf eins, aber das ist also ganz sicher auf Repeat und Repeat und Repeat. Also jetzt eigentlich nicht, weil ich musste immer die Plattennadel heben und wieder zurücksetzen und wieder zurücksetzen. Also das war mit Arbeit verbunden und das sagt schon einiges aus über den Song. Mhm. Nein, ist ganz, ganz tief in meinem Herzen drin, auch der Song.
Okay. Gerald, kurze Frage an dich, jetzt abseits vom Podcast. Kann das sein, dass du Paisley Park auch gehört hast bei der Aftershow in London?
Ja, stimmt, war bei derselben Aftershow mit Around the World in a Day, stimmt.
14.09.2007, ja. Da haben wir uns um 2 Wochen versäumt, ich war 2 Wochen vorher dort.
Ja, nächster Song. Deine Finger bitte auf der Abspieltaste, Gerald. Es Jawohl. Geht um Condition of the Heart. Ich brauche jetzt sofort jemanden zum Schmusen. Man muss dazu sagen, die Clips, die du auswählst, die sind ja nicht von immer vom Anfang an, weil Nein. der Song mit, was in der 2 Minuten 40 Intro ist, also braucht man nicht drüber reden, oder?
Stimmt.
Oh ja, da muss man drüber reden. Entschuldigung, dass ich da reinfahre, aber allein dieses Intro, das ist für mich, also der Lieblingssong auf der Platte, und ich weiß, der Gerald macht den jetzt, aber allein dieses Intro ist ja schon zum Sterben.
Ja,
schön.
Stimmt.
Sorry. Stimmt. Stimmt. Der Song, ich hatte gerade das Bild von so einem du kommst aus der Dusche und nimmst so ein frisches, flauschiges Handtuch, wickelst die ein und genauso fühlt sich dieser Song an. Ja, der dritte Song des Albums und wie so oft bei Prince, die Ballade. Das Intro spricht nicht ganz für eine Ballade, obwohl es kompositorisch großartig ist. Aber spätestens wenn Prince beginnt, dann wird klar, das hier ist Balladenmaterial und dieser flauschige Handtuch-Moment. Was den Text betrifft, und ich reite das Thema Geschichten, diesmal haben wir wieder so kleine Geschichten, aber dieses Mal eher so episodenhaft, fast wie kleine Einblicke in das Liebesleben verschiedener Charaktere. Mein persönliches Highlight aus dem Text: I'm blinded by the daisies in your yard.
Nicht im Ernst.
Oh ja, es ist eine großartige Zeile.
Ich habe mir den gesamten Text heute nochmal durchgelesen. Ich kenne ihn auswendig und ich habe genau eine Zeile rot unterstrichen. I'm blinded by the daisies in your yard. Ich kann nicht, ich drehe das da jetzt um.
Ich glaube da eines.
Ob man das sieht. Okay, Entschuldigung.
Ich bin geblendet von den Gänseblümchen in deinem Hinterhof. Ja, was für ein Bild. Diese kleine Blume. Und es müssen so viele sein, dass sie dich blenden. Es ist großartig. Und vielleicht ist es ja auch gar kein Zufall, dass diese Zeile ein bisschen anknüpft an All the flowers that you planted, baby, in the backyard aus Nothing Compares to You. Und das erinnert ja ein bisschen damit. Vielleicht knüpft es auch an, zuerst blühen die Daisies und dann verwelken sie, weil sie weg ist. Und dann dieser Gesang. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu kitschig, aber was Prince da so im Falsett aufführt, wie er diesen Herzschmerz teilweise ja schon fast schreit, das ist ganz, ganz großes Kino. Es ist zart, es ist gleichzeitig aber auch eine gewisse Rauheit dabei, verletzlich, es ist großartig. Und ja, ich habe wieder einen sehr kitschigen Abschluss. Ja, aber ich fand den schön. Condition of the Heart ist wie ein offenes Tagebuch, das man eigentlich nicht lesen sollte. Und ja, jetzt kommt der kitschige Teil. Ein Song, geschrieben auf Seiten aus Samt mit Tinte aus Tränen. Ja. Ich glaube, es war der letzte kitschige.
Christian, hol uns bitte wieder auf den Boden.
Das würde ich sehr gern tun, aber ich schaffe es irgendwie nicht ganz, weil also, es passt zu der Nummer und die Nummer ist einfach ein bisschen kitschig, aber schön kitschig, es ist ein Traum. Also genau. Eben, wie sich dein Falsett austobt, das ist unfassbar, der Text ist schön. Es sind 6 Minuten irgendwas, wo man reinkippt, es ist... So breit und episch, es nimmt dich mit und Prince erzählt Geschichten, teilweise aus seinem Leben, ein bisschen ist die Susanna Melvoin, kommt ein bisschen vor, da soll sich jeder selber irgendwie zusammenreimen und entdecken, aber es ist auch einer von den Songs, die Prince alleine geschrieben hat, das heißt, es ist tatsächlich sehr, sehr persönlich, angeblich lauter Susan Rogers saß allein in diesem Warehouse und hat bei einer Kerze am Abend diesen Song in 2 Tagen, in 2 Takes aufgenommen. Und so sollte man das auch hören. Man sollte sich das hinsetzen mit dem Text, wenn man ihn noch nicht kennt, wenn man das Lied noch nicht kennt, und dann einfach auf sich wirken lassen und dann ein, zwei Mal durchhören. Es ist einfach ein Traum. Es ist wirklich wunderschön. Und wenn irgendwer will, dass ich ihn da raushole, dann komme ich halt vielleicht damit. Ich habe halt geschaut, also wo man den live irgendwie so gut hören kann oder wo er es zum ersten Mal gespielt hat. Und er hat ihn tatsächlich ja schon ausgepackt auf der Purple Rain Tour. Und also es gibt ja Leute, die Bootlegs haben und angeblich, muss ich sagen, gibt es eins, eine Soundboard-Aufnahme aus Union Dale. Das ist am 23. März. Da spielt er 3 Nummern. 3 Nummern vom neuen Album, unter anderem eben diesen Track, sehr kurz angespielt, unter anderem auch 10 Minuten America, das kommen wir dann später oder beim nächsten Mal dazu und das müsst ihr euch alle anhören, da geht die Post ab. Aber wie gesagt, er hat das dann schon in der Tour ein bisschen eingebaut und auch ganz charmant, so ja, neue Tracks, seid ihr neugierig und so.
Man merkt es ein bisschen, ich glaube, Prince war am Ende der Tour schon ein bisschen fad,
ja.
Nur mit dieser Musik, die er präsentiert hat. Und du siehst das auch, es tauchen dann andere Musiker zusätzlich auf. Du hast auf einmal einen Eric Leeds mit dabei. Also ich glaube, es war ihm einfach Kotzfahrt und er wollte schon was anderes machen. Der war mit dem Kopf schon wieder ganz woanders.
Hast du vollkommen recht, das merkt man an der Instrumentierung, an den Nummern, was er dann alles reinnimmt. Genau. Also auch Temptation nimmt er zum Beispiel rein, jetzt nicht bei diesem Union Daily Konzert, aber egal. Was mir auch aufgefallen ist, uncharmant wie ich bin, Solo-Piano an einem Mikrofon 2016 spielt da auch diesen Track. Auch diese Nummer Condition of the Heart lebt er genauso wie wir zwei anscheinend.
Genau. Hm.
Wie wir drei, sorry. Ich kann auch noch ein bisschen Schmus draufsetzen, weil wir haben vom Intro gesprochen, aber das Outro ist ja auch nicht so uninteressant.
Stimmt, ja.
Das soll, und da ist der Schmus, soll sein Heartbeat sein, sein Herzklopfen für die Susanna. Und das sind jetzt, ich kenne mich mit Musikinstrumenten nicht besonders gut aus, Kettle Drums, sagt man bei uns Becken dazu, diese großen, fetten, sehr tief klingenden Trommeln.
Mhm.
Genau. Und angeblich gibt es da eine Story, dass ein Sound-Engineer bei der Aufnahme, während der Aufnahme, diese Trommeln gesucht hat, weil Prince die unbedingt am Ende haben wollte.
Okay, verstehe.
Schön. Also ein bisschen Schmus und ein bisschen Facts und ja, Ranking.
Ja, also definitiv mein Lieblingssong bis hierher.
Mhm.
Also für mich geht diese Reise wirklich, je mehr Stationen ich kennenlerne, umso besser gefällt mir die Musik. Auch wegen dem Mut, den Prince da ein bisschen zeigt, wo er sich ja doch ein bisschen verletzlich und angreifbar macht, auch mit diesem Gesang, der für manche schwierig ist. Bei mir auf Platz 6.
Hey!
Ja.
Okay, Christian, reiß es raus.
Ja, das ist ganz einfach Platz 1. Also Echt? Für mich ist es die beste Nummer auf dem Album, auch so von meiner History. Also ich war damals in der blühenden Pubertät. Und wenn wir die Prince-Nummern, die ich damals auch gehört habe, wie Head oder auch auf dieser Platte oben Temptation hernehmen, da geht es um puren Sex und dem Boy spricht natürlich das Adrenalin sehr an oder schwitzt es bei jeder Tanzbewegung raus. Aber dann auf der anderen Seite eben diese Verletzlichkeit zu zeigen und diesen ehrlichen Liebesschmerz mit wirklich wunderschönen Bildern zu artikulieren, das ist großes Kino, das ist toll. Und das, also es gibt, also deswegen hat mich die Nummer damals schon gecatcht, catcht mich immer noch und es geht nichts drüber. Platz Nummer 1.
Cool, super schön gesagt. Bei mir auf Platz 2.
Gerhard, du stinkst ab.
Nein. Es ist die Magie
von Prince. Er hält uns in der Waage, sagen wir mal genau. So.
Nein, es ist die Magie von Prince. Und ich habe das letztens auch irgendwann einmal gesagt, wenn mein Ranking nicht dem entspricht, was andere erwarten, wie schön ist das, dass ich noch die Chance habe, etwas zu erkennen, was ich heute noch nicht höre. Weißt, also alles gut.
Ich glaube, wir machen das Ranking nach unserem Podcast dann noch einmal, dann schaut es mit dir anders aus. Ich
glaube, ich
bin schon noch überzeugen.
Nein, ich glaube nicht.
Gut. Let's go crazy. Anna, sorry, anderes, anderer Hit. Raspberry Beret. Hier sind wir. Also den Song kennt jeder.
Raspberry Beret, was kann man zu dieser Nummer sagen? Es ist einer der größten Pop-Hits im Endeffekt, die man sich vorstellen kann. Jetzt nicht unbedingt von Chartplatzierungen her, aber es ist der perfekte Pop-Song, der auch in, glaube ich, jedem Prince-Universum ganz, ganz weit vorne ist, bei jeder Party. Sounddesign passt super zur Platte. Also ein blockiger, netter, schöner Song, Der von allen als allererster im Übrigen geschrieben worden ist, der war schon 82 fertig, in ein bisschen einer anderen Version. Wenn es interessiert, da gibt es eine Rehearsal aus dem Jahr 82, 83, Billy Sunglasses nennt sich das Bootleg, da könnt ihr reinhören. Und ich möchte nicht zu sehr reingehen, weil der macht einfach so viel Spaß, das muss man sich selber anhören. Aber wir haben ihn alle gemeinsam erlebt, alle, die hier zuhören, glaube ich, weil er wurde auch in der Stadthalle gespielt, 2014, wo wir alle waren.
Genau.
In einem super grandiosen Konzert. Und er hat es auch auf die Setlist für das Piano- und Mikrofon-Gala-Event geschafft. Zweimal, beim ersten und beim zweiten Mal war er dabei. Mir macht das Lied Spaß. Sobald die ersten Takte beginnen, habe ich ein Smile im Gesicht. Großartige Maxim übrigens auch. Auch stimmt. Das war eine Single-Auskopplung, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist die Single, also die Maxi, wo am Anfang so reinboostet.
Was Sinn macht, ja, weil das kommt im Video auch vor.
Ja, genau. Ja. Wo sich immer alle gefragt haben, warum ist das so? Das weiß keiner. Auch die Susan Rogers wusste nicht, warum man das macht, aber er dürfte damals immer also relativ oft heiler gewesen sein, hat das einfach als Stilmittel verwendet und aus. Aber es ist mir damals schon aufgefallen, wenn es jetzt beim Reinhören wieder. Es ist ein super Song, er macht echt Spaß. Ja.
Ich übernehme mal. Und ich musste lachen, weil der erste Satz in meinen Notizen geht, ja, was soll man zu diesem Song noch Neues sagen? Und dann sagst du exakt das. Und mein nächster Satz ist, ich fange mal mit etwas an, das ich sicher schon mal irgendwo gesagt habe. Für mich hat Prince 3 perfekte Popsongs geschrieben in seiner Karriere. Manic Monday für die Bengals, Standing at the Altar für die Magic Hawks und für sich selbst Raspberry Beret. Und alles an diesen drei Songs, wenn man nur diesen Pop-Gedanken hat, ist perfekt. Aber, und das ist mir auch jetzt erst gekommen, bei Raspberry Beret arbeitet Prince auch so wunderbar mit Bildern im Text. Und meine Lieblingszeile ist, She walked in through the outdoor. Und allein dieses Bild, und das ist ganz simpel, weil er sagt ja, es kommt jemand durch den Ausgang herein und es ist in Wirklichkeit ja gar nichts Großes. Aber wenn man es ein bisschen weiterdenkt als Beschreibung für einen Charakter, ist es einfach großartig und genial. Das ist jemand, der anders ist. Jemand, der sich nicht an Regeln halten will. Vielleicht sogar jemand, der einen anderen Plan für sein Leben hat, in dem er gerade steckt. Und jemand, der so wirklich ein großes, großes Stück von diesem Think Called Life haben möchte. Und da greife ich ganz kurz bei dem Video vor. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der auffallen will. Und ja, sie fällt auf. Und ihr braucht euch nur diesen Moment im Video anschauen, exakt an dieser Textstelle. Er schaut und wir wissen sofort, es funktioniert. Er sieht sie, sie fällt auf. Und das mit diesem einen kleinen, schlichten Bild. She walked in through the outdoor. Mehr Prince klassisch geht nicht. Ja. Und das Ganze, ich habe es ähnlich da notiert, verpackt in eine Melodie, die klingt wie ein Sommernachmittag in Pastellfarben. Leicht verspielt, aber es schwingt auch so ein bisschen Wehmut mit. Vielleicht ist es schon so ein später Tag im Sommer, wenn man weiß, der Herbst kommt. Nein, 3 Minuten 33 Laufzeit, perfekt fürs Radio, perfekt damals für die Kassette im Walkman. Und ganz ehrlich, perfekt für immer. Den Song wird es immer geben, wenn wir schon lange nicht mehr da sind, wenn die Leute immer noch Raspberry Beret hören.
Ja, da magst du recht haben.
Eine Kleinigkeit, die mir jetzt erst aufgefallen ist in den letzten Tagen, wenn Prince singt, dass er das Mädchen auf sein Bike packt und mit ihr davonfährt, hattet ihr da auch Take Me With You im Ohr? Ja. Also diese Vorstellung, zwei Menschen auf einem Motorrad unterwegs ins Unbekannte, irgendwo hin, wo es nach Freiheit und Rebellion riecht. Und vielleicht ist Raspberry Beret ja ein bisschen das, diese locker leichte Fortsetzung von Take Me With You. Ein neues Abenteuer, eine neue Muse, eine neue Frau. Ach, großartig.
Ja, dazu passt ganz gut, dass ich herausgefunden habe, dass diese Szene im Text Liebe auf einem Bauernhof zurückgeht auf angeblich eine gelöschte Szene aus Purple Rain, wo Prince beim Sex mit Apollonia gezeigt hätte werden sollen oder wurde so aufgenommen. In der Hinsicht passt das also im Kopf eins zu eins dazu. Wir haben Take Me With You, auch ein toller Popsong und der leichtfüßig daherkommt, so wie Raspberry Beret und jetzt haben wir einfach im Kopf, gerade das Kopfkino geht weiter.
Genau. Und es gibt ja so Still, also so einzelne Bilder von dieser Szene, wo sie quasi im Heu liegen. Die gibt es ja, die habe ich ja schon mal gesehen. Nein, toller Song, also wirklich toller Song.
Ja, du hast das Video schon erwähnt. Da gibt es ein paar interessante Geschichten zu erzählen zu dem Video, wenn ihr es hören wollt.
Das ist sicher.
Also, natürlich. Christian, du hast schon erwähnt, diese Extended Version ist in dem Video zu sehen. Das heißt, es beginnt zwar mit der Single, wie mit der Single Version, mit dem 1, 2, 1, 2, 3, 4, geht aber dann sehr genial weiter, finde ich, diese Extended Version mit diesen Fingerzimbeln und Bobby C. an den Drums und dann das Gitarrenriff. Was sieht man in dem Video? Man sieht Menschen vor einer Bühne tanzen, Prince erscheint in seinem blauen Anzug mit den weißen Wolken und gleich daraufhin lernt man dann das Mädchen mit dem Raspberry Beret kennen, mit der, ich habe versucht, das auf Deutsch zu übersetzen, Himbeer-Baskenmütze.
Ja.
Stellt euch mal das Lied mit dem Text vor, wie furchtbar.
Sie trägt eine Himbeer-Baskenmütze.
Okay, lassen wir das. Also das Mädel mit dem Raspberry Beret ist die Jackie Swanson. Die reicht Prince die Gitarre. Und die ist als Schauspielerin später sogar sehr berühmt worden, und zwar in der Serie Cheers. Die kennt man in Amerika auf jeden Fall. Ich glaube, bei uns habt ihr die auch gespielt. Und die hat angeblich ganze $35 für diesen Auftritt bekommen. Also sie reicht ihm die Gitarre, er hängt sie sich um, hustet einmal kurz und los geht's. Interessant bei dem Video ist, dass das Prince and the Revolution die Outfits der Figuren auf dem Cover des Albums tragen. Mhm. Also er hat diesen blauen Anzug mit den weißen Wolken und auch die dazu passenden Schuhe. Und ich glaube, die sind auch bei dir irgendwo im Castle da hinten, gell?
Ja, im anderen Raum, ja.
Im anderen Raum.
Ja, aber es sind halt Nachbauten. Also.
Ja, klar. Also,
aber wann trägst du die?
Oft, ja, ja.
Ich glaube, da passt die Größe nicht ganz zusammen. Ja, also Bühnenbild, Kostüme, alle nach Doug Hendersons Illustration erstellt in dem Video. Prince mit seinem Wolkenanzug, haben wir schon gesagt, der Dr. Fink mit seinen Scrubs und dem weißen Mantel, die Wendy als Clara Bow, die ja in Condition of the Heart vorkommt, Lisa als die Frau mit der Geige, die auf den Stufen sitzt auf dem Album, der Bobby C. in Schwarz, das ist diese schwarze Figur mit dem Tambourin in der Hand, und die zwei Cellistinnen und die Geigerin mit diesen violetten und weißen Capes sitzen da auch auf der Bühne. Okay. Und der Brown Mark steht da noch am Bass in weiß, aber den hätte ich jetzt am Cover so nicht gefunden. Mhm. Es sind immer wieder so Zeichentricksequenzen zu sehen. Das kommt offenbar daher, dass Prince auch einen japanischen Animator beauftragt hat, ein völlig anderes Video zu drehen. Und der Produzent, der Simon Fields, hat dann irgendwann mal gesagt, sie haben halt dann diese beiden Videos irgendwie zusammengefügt. Okay. Also diese Animationen im Hintergrund, die wie so Comics ablaufen, die erzählen halt, was er da so singt. Das Erste, was ich mir bei dem Video gedacht habe, war, dass mir seine Haare überhaupt nicht gefallen. Also die sind so brav und irgendwer hat sogar gesagt, oder ich glaube angeblich seine Bandmitglieder sogar, er schaut aus wie die Liza Minnelli.
Ja, das stimmt.
Und irgendwie ja. Also es ist so eine brave Frisur, die hat er, glaube ich, nachher nie wieder gehabt. Man möchte es am liebsten da mal durcheinander wurscheln. Und anscheinend dürfte es eine Perücke gewesen sein. Es gibt da irgendwie so Gerüchte, er hätte sich nach Purple Rain die Haare blond gefärbt. Da sind wir jetzt wieder beim Albumcover mit dem Blonden, der dort sitzt mit dem Wolkenanzug. Und dann wären die Haare angeblich kaputt gewesen und deswegen hätte er sich entweder eine Perücke aufgesetzt oder das Blond hat ihm nicht gefallen und er hat es wieder schwarz gefärbt. Also egal, die Frisur geht gar nicht. Und wenn wir schon bei diesen Äußerlichkeiten sind, was mir auch nicht gefallen hat, ist der Gitarrengurt. der überhaupt nicht zu dem Anzug passt.
Habe ich gerade
gehört. Der hat vielleicht eine andere Bedeutung für Prince gehabt.
Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Ja, apropos Gitarre, die Gitarre, die Wendy in dem Video spielt, die ist in einem anderen Video zu sehen, aber dazu kommen wir gleich.
Okay.
Nochmal kurz zurück zu dem Thema Haare. Gitarrist bei Nirvana und Foo Fighters, Pat Smear, ist in dem Video zu sehen. Als junger Typ mit langen, also mit po-langen Dreadlocks. Er sitzt da auf der Bühne am Boden neben dem Piano. Und die Story dahinter ist die, dass er gefragt wurde, in dem Video mitzumachen, er hätte aber tanzen sollen, was er überhaupt nicht kann. Und als er quasi dann gemeint hat, das ist nichts für ihn, er geht wieder, hat Prince ihn gesehen und hat ihn wieder vom Bodyguard zurückholen lassen, weil ihm die Haare einfach so gut gefallen haben. Er selber, der Pat, hat keine besonders guten Erinnerungen an den Dre. Er hat Prince nicht ansprechen dürfen und alles, was er von Prince gesagt bekommen hat, ist ihm nur über die Bodyguards ausgerichtet worden. Ja. Und angeblich war Prince an dem Tag von dem Videodreh sowieso nicht ganz gut drauf, weil es war das zweite Video, das er an dem Tag gedreht hat. Das andere war... Haha!
Keine Ahnung.
For the Tears in Your Eyes.
Ah, okay.
Der Song hat eine Verbindung zu...
We Are the World.
Genau.
Und zur Around the World in a Day Super Deluxe. Da sind es nämlich die einzigen zwei Songs, die nicht auf dem Album oder auf den Maxi-Singles drauf sind.
Mhm. In dem Video spielt nämlich Prince die Gitarre, die dann Wendy im Raspberry Beret-Video spielt.
Okay. Macht natürlich alles Sinn dann.
Und wenn man sich jetzt das Video von For the Tears in Your Eyes anschaut und seine Frisur dort anschaut, dann kann man wirklich glauben, er hat eine Perücke getragen in Raspberry Beret.
Aha.
Ich glaube, ich werde das sofort nachholen.
Ja, mache ich dann
gleich nochmal reinschauen. Und
ganz im Ernst.
Ja, so, das war's zum Video.
Eine kleine Ergänzung zum Cover.
Ja.
Falsch, beim Cover waren wir gar nicht, aber was mir gerade einfällt, weil du immer wieder aufs Cover referenziert hast.
Ja.
Ich bin letztens erst drauf gekommen, dass die Seiten von den Gitarren in Regenbogenfarben sind.
Mhm.
Und du hast es jetzt zweimal so bestimmt gesagt, dass ich mir kaum widersprechen traue, aber... Ha. Die meisten Leute sagen, der Typ, der dort sitzt mit der Gitarre in dem Wolkenanzug, ist nicht der Prince.
Genau.
Also ist er nicht?
Nein, nein.
Okay, alles, dann habe ich es falsch verstanden. Alles gut.
Aber es Ranking. Gab die... Genau. Ranking. Raspberry Beret. Wo ist er bei dir, Christian?
Platz 8 von 9. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich die Nummer zu oft gehört habe. Es ist ein Popsong, der viel, ich möchte nicht sagen, dass er seicht ist, aber das Popsongs haben so an sich, dass sie ein bisschen glatter und einfacher gestrickt sind. Und ich mag die Nummer sehr, sie ist echt cool. Ich liebe die Maxi-Single, die hat ein bisschen mehr Ecken und Kanten und ist einfach, macht mir viel mehr Spaß.
Mhm.
Aber trotzdem im Gefüge von allen Tracks, die ich da finde auf dem Album, erstaunlicherweise, es hat mich jetzt selber verwundert, Platz 8, vorletzter Platz.
Mhm.
Ja, das ist genau das Gefühl, das ich hatte, wie ich fertig war. Also ich war auch überrascht und aber ich sehe Raspberry Beret dann auch wegen dieser ganzen Bilder und ja, ist bei mir genau in der Mitte des Rankings auf Platz 5.
Mhm. Bei mir ist es die 7.
Echt?
Ja, ich hatte ein bisschen ein Match mit einem anderen Song auf Platz 7, weil auch, ja, so wie der Christian sagt, einfach einmal zu oft gehört vielleicht, aber trotzdem natürlich absolute Anerkennung für dieses geniale Stück Musik. Und du hast es gesagt, Gerald, und das gefällt mir wirklich gut. Dieser Song wird ewig leben.
Ja.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, trotzdem ein guter, verdienter Platz 7.
Okay.
Ja, ein schöner Platz 7 oder Platz 8 bei mir. Also eine großartige Nummer.
Ja. Der letzte Song, über den wir uns heute unterhalten wollen, ist ein Musikinstrument. Und das klingt so.
Oh my God, there I go, falling in love with the face in a magazine. Uh-oh, all alone by myself, me and I play my tambourine. Trouble in.
Ja, wieder ein Song für die, die Prince Falsettstimme nicht so gern mögen. Ist er wahrscheinlich dann im Ranking ganz weit unten. Ich weiß es nicht, ich habe wirklich nachschauen müssen. Ich höre die ganze Zeit nur Trampoline.
Genau, genau. Also man hört unterschiedliche Dinge, ja. Nein, was kann nach einem fröhlichen Song, der wie ein Sommernachmittag in Pastellfarben klingt, eigentlich noch so kommen? Ich meine, natürlich ein Song über Selbstbefriedigung. Also das geht gar nicht anders. Das ist eine logische Fortsetzung. Ich will es nicht näher ausführen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen irgendjemand gibt, der das anders versteht. Alles gut. Denn das Tambourin, das Prinz hier besingt, ja, das steht eindeutig für was anderes.
Wofür? Bitte? Versuch es elegant auszudrücken.
Das kommt aus dem letzten Song dann. Erst da bist du erwachsen.
Nein, ich will es gern hören von dir.
Ja, und ich werde es nicht sagen. So. Tambourine ist mein Darling Nikki auf Underworld in a Day und ich liebe alles an diesem Song. Es gibt den Groove, ich meine, wir haben es gerade gehört. Also da braucht man nichts dazu sagen. Der Gesang, du hast recht, es gibt operettenhafte Höhenflüge, die schon fast absurd klingen. Es gibt sehr tief gesprochene Zeilen, es gibt sehr fast monotone Passagen, die aber dann durch Background-Vocals in die komplett andere Richtung gebogen werden. Und diese Screams am Ende, das kratzt schon am Niveau von den Dorfin-Maschinen. Und inmitten dieser Screams, wenn er so seinen ganzen Schmerz rausschreit und es geht so richtig ans Eingemachte, dann hört man im Hintergrund ganz leise, yeah, yeah, too bad. Und ich denke mir, Alter, was ist da? Und es gibt eine zweite Stelle und dann gibt es so ein, oh. Und ich denke mir, also nein, großartig. Und also gesanglich mehr kann man nicht erwarten von Prince. Es ist großartig. Die Drums, auch die müssen erwähnt werden, ist für mich ganz klar ein analoges Drumkit. Das ist kein Drumcomputer. Oldschool, ehrlich, roh, fast ein bisschen brutal. Und ich meine, Christian wird es wissen, wie viele Musiker gibt es auf dieser Nummer? Richtig.
Ja, einen.
Einen. Und dann am Schluss das Tambourin selbst. Und obwohl ich ihn gern länger hätte, verstehe ich, warum der Song nur 2 Minuten 46 dauert. Dem Prince martert dieses Tambourin durchgehend. Also ich weiß nicht, ob das dann am Ende wirklich noch ganz war. Kurzes Fazit. Es gibt nichts, was mich an dem Song stört. Ich liebe alles daran. Und ich komme noch einmal am Christian zurück. Und darum will ich es auch nicht sagen. Ich liebe, wie Prince hier wieder ganz subtil, aber auch ganz schamlos, ganz genial wieder etwas macht, was sonst niemand so kann. Es ist ein völlig abgedrehter, groovender, frecher, unanständiger, kleiner Wahnsinn. Und wir können mitten in diesem Wahnsinn dabei sein und zuhören. Großartiger Song. Fertig.
Too bad we're not allowed to scream. Leider können wir nicht schreien. Christian, schrei.
Na, das kann ich jetzt nicht, mit Familie im Hintergrund und kein Tambourin zur Hand, aber nein, ich finde den Track prinzipiell auch großartiger. Es ist ein kleiner Spaßmacher, der das Album füllt, der aber sehr obwohl der Spaß macht, so kompliziert ist, dass er vielen Prince-Fans sogar irgendwie nichts sagt oder gar nicht so gut gefällt. Also mir gefällt das sehr gut, mir macht die Nummer extremen Spaß. Ich bin nur mit der ersten Zuordnung, die damals auch sehr schnell passiert ist, und ich weiß gar nicht, ich habe es nicht gefunden, ob es also Zuordnungen gibt hinsichtlich eben Masturbation. Ich bin mit der ersten Zuordnung nicht ganz so glücklich, weil er das Wort immer ein bisschen anders verwendet, auch mit My Baby's Tambourine und so. Und er hat diesen Track alleine geschrieben. Und wenn man sich die letzten Texte dann anschaut, ich glaube, bleib lieber zu Hause und spiel zu Hause mit dem Tambourine, dann kann man das Wort wörtlich nehmen. Nämlich in der Hinsicht, dass das einer von der Hälfte der Tracks ist, den er allein im Studio gemacht hat. Mhm. Das heißt, man kann das wirklich sehr, sehr vielschichtig, und man muss es nicht einmal so, wie die Cyndi Lauper damals zur gleichen Zeit den Track gehabt hat, den She-Pop, das war sehr plakativ mit der Selbstbefriedigung. Man muss das gar nicht einmal so in diese Richtung nehmen, sondern man sagt ja auch, Entschuldigung, den Ausdruck, ihr könnt so ein Piep drüber legen, Hirnwichserei, sagt man manchmal, wenn man sich mit einem Thema alleine beschäftigt und ganz tief drinnen ist. Und da sitzt der Typ im Studio und was macht er jetzt an Track? Und ich mache vielleicht einen Track genau über mein Hirnwichsen, dass ich da sitze und fetzt es einfach aus, weil das kann. Das ist ja das Großartige an dem Artist, er setzt sich hin und macht einen Track, der braucht keinen Musiker, der braucht gar nichts, er macht alles selber. Und die Drums spielt Prince selber ein, aber ich glaube, dass die Bassdrum, also die Basisdrum, die darunter liegt, nicht die Bassdrum, sondern die Basisdrum war die Lin, der Drumcomputer, und er hat dann so live drüber gearbeitet. Und ich glaube eben, man wird das dann, wenn wir zur letzten Nummer kommen, glaube ich, dass ich dann da auch noch mit einer Geschichte aufwarten kann. Ich glaube schon, dass der Prince da teilweise ganz für sich alleine war und auch noch einsam war in diesem Start. Tun, das er plötzlich gehabt hat. Und dann gibt es diese Gruppensongs, aber gleichzeitig die treibende Kraft war er. Er war plötzlich der Superstar. Er musste liefern, er musste machen. Und man könnte eben mit diesem Tambourine das auch so verstehen, er hat Lonely Nights gemacht, er macht Musik mit sich alleine, weil es ist kein anderer da, den er hat, der ihn da joinen kann irgendwie. Also man könnte es auch so interpretieren, wenn man vom Dreckigen weggehen will, das aber natürlich schon mitschwingt und das natürlich auch lustig ist und Spaß macht. Mm.
Nein, man kann deutlich sehen, du bist der Erwachsene im Raum. Und ja, wir sind der Meinung, dass wir nicht derselben Meinung sind.
Okay.
Und das spiegelt sich sicher auch im Ranking wieder?
Ja.
Es klingt nach deinem Platz 1, oder wie?
Nein.
Nicht, okay.
aber Tambourine musste höher sein als alles, was bis jetzt auf der Platte drauf war, und es ist in meinen Top 3 und genau auf Platz 3.
Ich finde, Tambourine ist ein großartiger Song, aber weil er der kürzeste ist, ist er der letzte, Nummer 9.
Aha, interessant.
Auch wenn es jetzt zum Staunen bringt. Also, es ist der, den ich auf Dauer am wenigsten gehört habe. Von allen Nummern, die auf dem Album oben sind, hat mir Tambourine am wenigsten gegeben, persönlich. Ich finde es lustig, ich finde es cool, ich mag die abgedrehten Sounds dabei. Es ist alles gut mit der Nummer, es ist wirklich alles gut. Aber mir hat es persönlich am wenigsten gegeben, vielleicht weil ich mit Tambourine nicht so viel anfangen kann. Und das. Aber ja, Nummer 9.
Okay.
Wahnsinn.
Was war das jetzt? 3 und 9, und ich bin genau in der Mitte auf 6. Besser als Raspberry Beret.
Oh, okay.
Weil... Ja, ich liebe diesen Refrain einfach. Das,
ja.
Also den mitzusingen, das ist so, da geht's mir gut. Das ist einfach herrlich. Ich finde ihn gut. Ich hänge gerade noch an dem, was der Christian gesagt hat, mit dem quasi, um das Album voll zu kriegen.
Ja, ich meine, hallo. Erstens einmal dauert der Song dann nicht 2,5 Minuten. Und ich meine, auf dem Album gibt's keinen Song, damit das Album voll ist.
Also wenn es einen gibt, dann den.
Entschuldigung, also da muss ich mich melden, das habe ich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt.
Das glaube ich
aber
auch.
Es ist einfach nach Raspberry Beret eine perfekte Nummer, um diese Seite abzuschließen, wenn man noch in Album-Kategorien denkt, so wie früher. Und man suchte dann als Künstler, zumindest so wie wir das als Nicht-Künstler gelesen haben, in Biografien und in Interviews, auch nach dem passenden nächsten Song. Mm. Und das muss ja auf 1:1 muss funktionieren. Und in der Prince-Welt, ich sage jetzt nicht ein Füller, aber was passt jetzt da dazu? Und da passt er einfach perfekt wie die Faust aufs Auge.
Ja, das stimmt. Als Abschluss für die erste Seite.
Ja.
Genau. Und ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich mit meiner Tambourine-Meinung ein bisschen alleinig bin. Und darum habe ich mich wirklich bemüht, noch eine Stimme zu finden, die etwas zu diesem Song zu sagen hat.
Dang, that's a good song. Man, that's funky. Oh my goodness.
Dankeschön. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe so eine große Freude gehabt heute bei dieser Aufnahme und es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir jetzt aufhören, aber es ist alles in Ordnung. Wir machen bald weiter und ich freue mich sehr, wenn die Leute das hören dürfen. Christian, super, dass das geklappt hat. Ich war kurz versucht zu sagen, finden wir jemand anderen für die zweite Seite? Nein, Spaß. Nein, super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich hole noch ein Tambourin, warte kurz.
Unsere Meinungen decken sich an manchen Stellen, an manchen nicht. Und genau das macht es aber auch aus, weil jeder für sich seinen Zugang zu einem Song findet. Und natürlich habt ihr recht, das Ranking schaut in einem Jahr wahrscheinlich ganz anders aus.
Gibt es noch einen Song aus dem Prince Camp?
Ja,
ich glaube,
ja.
Der Christian hat ihn schon gespoilert.
Ja, der Christian hat ihn schon gespoilert. Und nein, macht er nichts. Aber was er nicht gespoilert hat, ist, was ich zusätzlich mitgebracht habe. Es gab nämlich, und das ist mir zufällig untergekommen, während der Celebration 2002 einen Moment, wo der Prince eine Dame aus dem Publikum geholt hat und sie gebeten hat, mit ihm auf der Bühne einen Song zu singen. Und wie das begonnen hat, hören wir uns jetzt kurz einmal an.
State your name.
Connie.
All right. I'm going to start the song, Connie, and I want you to sing for all these nice people. While y'all sitting down, she might be good. Here you go, Connie. What's your last name, Connie?
Castillo.
Oh, very nice. Here you go. Are you nervous?
A little bit.
Not as much as me. All right, I'm gonna play this song for you. You do the best you can. This is karaoke night. It plays the top.
Na geh, jetzt wissen wir nicht, ob sie gut war.
Nein, sie war großartig. Oh ja, nein, sie war super. Also sie hat das sehr sauber und fehlerfrei gesungen. Und der Prince war, glaube ich, auch beeindruckt. Natürlich war der Song der Song aus dem Prince Camp, nämlich der da. Manic Monday und aus dem Album, ja. Ich glaube, Different Light hat es damals geheißen. Nein, schöner Song und der auch perfekt auf Around the World in a Day, so von der ganzen Stimmung und auch das Geschichten erzählen und die ganze Instrumentalisierung. Es hätte ziemlich gut dazu gepasst, glaube ich.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals nicht sofort mitbekommen, dass es ein Prince-Song war.
Ja, stimmt.
Keiner von uns. Das kam erst für mich relativ spät drauf. Also Liner Notes Christopher, okay, das hat er ab und zu verwendet.
Genau.
Aber so ganz allgemein, wie war das? Du weißt das sicherlich noch damals, vielleicht kannst du das noch einbringen. Da war Kiss Nummer 1 und Manic Monday Nummer 2, glaube ich, damals gleichzeitig.
Ja.
Oder umgekehrt.
Ich glaube fast umgekehrt. Ich glaube fast, dass Kiss 2 und Manic Monday 1 war.
Nein, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal wirklich dabei bin, weil es ein Herzensprojekt ist, eine meiner Lieblingsscheiben tatsächlich.
Sehr schön.
Na, war fein.
Ja, und der Podcast ist auch ein bisschen ein Herzensprojekt von uns. Und wenn sich dann so viele Herzen auf einmal treffen, dann kann ja eigentlich nur was Schönes rauskommen.
Oh Gott, bitte.
Ich glaube, ich höre mir jetzt Gold Experience an.
Hör auf, Weichspüler zu trinken.
ja, Martina, Verabschiedung.
Ja, nächstes Mal geht's mit America weiter, einer ganz großartigen Nummer. Und wir reden auch ein bisschen über die Artwork vom Plattencover. Da gibt's auch ein paar interessante Sachen. Wir haben den Christian wieder dabei und ich glaube, das ist eine nette Folge werden kann wieder.
Glaube ich auch.
Na sicher.
Und ich hoffe, wir sehen uns am Stammtisch beim Christian in der Berggasse im 9. Bezirk.
Gut. Und dann bleibt nur mehr mir das Übliche zu sagen. Und nun zum Kleingedruckten. Peace and be wild.
Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Folge.
Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, umso mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.